Ja, hallo und herzlich willkommen hier in unserem Podcast Lebenslanges Lernen mit Winnie und Holger. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen und ja, wünschen euch heute ganz viel Spaß zum Thema Loslassen. Und zwar Loslassen, ja, von Erwartungen und Vorstellungen im Lernprozess. Und ja, Winnie, erstmal zu dir. Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, wieder dabei zu sein, insbesondere dieses Thema, weil es ist, glaube ich, ein Thema, was uns ein Leben lang wirklich begleitet.
Ja, loslassen, also verkrampfen und an was festhalten ist ja, denke ich mal, uns in die Wiege gelegt, ne? Also
Ja.
um deinen berühmten Säbelzahntiger mal wieder vorzuholen, wenn wir uns also irgendwie so ein paar Früchte vom Baum geholt haben und dann vor dem Säbelzahntiger wegrennen mussten, haben wir die ja auch festgehalten, ne?
Ja.
Also ich denke mal, grundsätzlich ist das ist Festhalten ja so eine Thematik, die bei uns ja eigentlich verankert ist, denke ich mal. Also dieses Loslassen ist eher schwieriger, ne?
Also ich denke, das ist ein Begriff, den wir durchaus in der Psychologie ansiedeln können, aber nicht nur da, sondern auch in der spirituellen Entwicklung oder auch in der religiösen Entwicklung, wie da Thema Loslassen gehandhabt wird. Und was bedeutet Loslassen? Also, wenn wir uns das anschauen, sind es ja zwei Wörter: Los und Lassen.
Wobei die eigentlich im Widerspruch sind, ne? Los ist ja eher
Ja,
so
jetzt kommen wir auch schon der Sache näher, ne?
so ein
Los.
Aktionsding, ne? Loslaufen, losrennen
Genau.
und loslassen. Lassen ist dann wieder es nicht zu tun, also
Ja, ist es
nicht
wirklich
loszurennen vielleicht.
ist Loslassen eine passive Aktivität oder ist es doch nicht eher was Aktives, aktiv-passives? Oder ist es rein gänzlich passiv oder ist es passiv-aktiv? Ich denke, loslassen, zwei Begriffe, wie du schon richtig gesagt hast, los, auf die Plätze fertig, los ist das Aktive, ja?
Ja.
Und das Lassen ist eher dieses, ich begebe mich, ein Prozess dessen, ich begebe mich in eine passive Haltung.
Ja.
Nehme Abstand von etwas.
Ja.
Ja? Die Frage ist nur, verstehe ich es auch mental und auch seelisch, warum Abstand nehmen vielleicht doch manchmal gesund ist, anstatt an etwas festzuhalten?
Ja, das ist erstmal die Frage, wo unterscheide ich, ne? Wir beziehen uns ja hier so ein bisschen auf die Erwartungen und Vorstellungen im Lernprozess, aber auch generell im Leben ist es ja so, wie entscheide ich, an welchem Punkt ich loslasse und an welchem Punkt ich vielleicht fahre oder dranbleibe. Das ist Loslassen und Dranbleiben ist ja im Prinzip, also sind ja die zwei Widersprüche, ne? So wie Yin und Yang ist Loslassen und Dranbleiben. Und gerade im Lernen stelle ich mir das schon so manchmal vor, das sagen ja immer ganz viele, du musst da am Thema dranbleiben, nicht loslassen. Also quasi, ja, wie siehst du das? Also es ist ja eher gerade im Lernen und manchmal auch im Leben so, dass eher immer gepredigt wird, du musst an den Dingen dranbleiben. Wenn du was erreichen willst, musst du dranbleiben.
Ja, das ist, wir können schon sagen, fast ein Paradoxon, ne? Ich soll dranbleiben, aber gleichzeitig soll ich loslassen. Was ist das? Oder diese Aussage, die ich auch häufig gelesen habe, wer dem Geld hinterherrennt, dem rennt das Geld weg. Also loslassen, ja, von diesem krampfhaften Festhalten etwas, denke ich, auch damit zu tun, dass du der Sache, die du dir wünschst oder realisieren möchtest, keinen Raum gibst. Und
Okay.
dieses Raum, du kannst fokussiert bleiben an eine Sache, du kannst wie ein Laser dran hängen bleiben, aber wenn du dich nicht auf die Umstände, die das vielleicht mit beeinflussen oder die vielleicht eine Herausforderung darstellen, schneller ans Ziel zu kommen oder dass sich die Dinge gleich entfalten oder realisieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir mit Loslassen, mit dem Los auf die Plätze fertig los, mit dem Lassen. Lassen ist nicht einfach Passivität, sondern ist einfach drei Schritte zurückgehen, um der Geschichte einen Raum zu geben, um sich entwickeln zu können. Ne? Also ich vergleiche das mal mit den Gärtnern. Du pflanzt ein Samenkorn in die Erde, damit daraus eine schöne Pflanze, ein Baum oder eine Blume wächst. Und du beschäftigst dich damit, wie du daraus, sag ich mal, die schönste Rose machen willst oder den schönsten Rosengarten. Du kannst aber nicht, sobald die Knospe kommt, daran ziehen, damit sie schneller wächst. Und das ist gemeint, glaube ich zumindest, dass wenn Menschen auf die Idee kommen, ich ziehe jetzt an diesem Gran, damit der schneller wächst, ich schiebe jetzt den Fluss, damit der schneller fließt, dass du bestimmte Dinge nicht beeinflussen kannst, auch wenn du es dir wünschst. Und du der Wirkung des Tums einen Raum geben musst. Und
Okay.
das betrachte ich als Loslassen. Und da gibt es auch verschiedene Wege oder Techniken oder Rituale dazu, die, sage ich mal, ja, fast schon gepredigt werden. Wie Achtsamkeit, Meditation. Das sind die allerbekanntesten Möglichkeiten zu sagen, ich gehe jetzt, setze mich jetzt hin und ich übe das Loslassen. Heißt,
Das
wie ist.
Dranbleiben, ist das so, so ein Punkt wirklich, der mit einer Erwartungshaltung verbunden ist? Weil ich will mal
Ich
sagen,
glaube, wir müssen
es
aufpassen,
ist.
dass wir uns nicht selber, genau, wir müssen uns aufpassen, dass wir uns selber nicht psychologisch eine Falle stecken. Stellen, eine Falle stellen und dann drin feststecken. Und wenn ich was unbedingt will, aber nicht die Kontrolle abgebe in das natürliche Wachstum einer Angelegenheit, wie jetzt diesen Rosengarten als Metapher genommen. Und das werden wir auch in allen anderen Situationen des Lebens haben, ob nun privat oder beruflich. Wenn ich zu sehr an etwas anklebe oder anhafte, dann gebe ich der Sache, dann mache ich es nur noch schwerer, dann gebe ich der Sache keine Chance, sich entwickeln zu können. Ich aber etwas von etwas entfernter mich bewege und es aus der Ferne betrachte, ich sehe doch das Bild als Ganzes aus einem bestimmten Abstand besser, als wenn ich nah bin und nur noch im Detail hocke.
Ja, ich sehe das auch so, aber ich kann mir vorstellen, für viele auch, die jetzt unserem Podcast folgen, ist es trotzdem schwierig in der Situation, weil man ist ja so aufgewachsen. Ne? Ich habe gerade auch dieses Bild von Boris Becker immer im Kopf, ne? Also der Tennisspieler, der da wirklich sich durch die Matches durchgebissen hat. Und wo ich auch immer gesagt habe, also ich bin jetzt kein Tennisexperte, aber ich hatte immer das Gefühl, also andere hatten teilweise mehr Talent wie er, aber er hatte halt eine mentale Stärke, dieses Dranbleibens, also dieses einfach nicht aufgeben, ne? Auch seine Bäckerrolle, eigentlich würde ich mal sagen, etwas zu machen, wo du eine hohe Verletzungsgefahr hast und ja eigentlich auch nicht mehr reagieren kannst auf den Ball, wenn er wieder zurückkommt, das trotzdem
Aber
zu machen. Und
genau.
das ist ja so in unserer Gesellschaft auch verhaftet. Also, wie werde ich das los und wie kriege ich da auch kein schlechtes Gewissen, dass ich das so
Genau.
mache?
Also Geduld haben, Ausdauer besitzen, Kondition aufbauen, das sind ja alles, sage ich mal, Wege und auch Mechanismen, die wir entwickeln können, an denen wir arbeiten können, die uns helfen, einen langen Atem zu bekommen. Ja. Das, sage ich mal, zu entwickeln. Wenn ich jetzt sage, ich werde das Ding gewinnen, ja, ich werde dieses Match unbedingt, ich werde das gewinnen. Aber wenn ich im Match selber nur ans Gewinnen denke, dann konzentriere ich mich nicht auf mein Gegenüber und auf den Prozess, wo ich darauf achten muss, wie der Ball fliegt, wie ich jetzt den nächsten, ich bin jetzt auch kein Tennis-Profi, aber den Schläger zu halten habe, damit der Ball so und so fliegt. Und dann konzentriere ich mich ja nicht auf das Spiel mehr, sondern ich bin nur noch konzentriert, ich muss das gewinnen. Und dann passieren die Fehler. Aber wenn ich darauf auf den Prozess konzentriere, also, was ist jetzt wichtig? Worauf muss ich jetzt achten? Dann
Also
bin
doch eher
ich
versuchen,
innerlich
mental runterzufahren, wahrscheinlich eine Situation, ne? Was ja theoretisch ja auch
richtig,
oder praktisch ja auch wieder ein
richtig,
Loslassen wäre.
richtig,
Ne? Also so quasi, wenn ich jetzt
richtig. Also
als
eins mit
Boris
der
Becker,
Situation
genau.
werden.
Wenn ich jetzt
Ja,
Boris Becker auf dem
ne?
Platz
Also,
stehe und liege hinten mit drei
ja.
Sätzen, dann halt nicht sagen, ich muss jetzt den nächsten Satz gewinnen, sondern einfach sagen, okay, ich blende die drei verlorenen Sätze aus und konzentriere mich einfach auf den nächsten Ball. Na? Das
Genau.
wäre dann theoretisch das Loslassen, dass ich quasi im Gesamtkontext mich bewege, also wie ist die Situation, sondern dass ich halt also das loslasse und gleichzeitig mich konzentriere auf ein Detail, was ich dann wieder umsetzen will.
Genau. Es ist ja so, wenn Sportler ungewärmt, also bleiben wir mal beim Sportthema, weil ich finde es sehr passend, ungewärmt, egal welche Sportart, ob ein Staffellauf oder Stabhochsprung oder Tennis, sich nicht vorher aufwärmen und mit dem Körper ungewärmt ins Match gehen und ihrem Körper eine Belastung aussetzen, was passiert dann? Der verkrampft sich. Also brauche ich diese Vorwärmphase. Und in dieser Vorwärmphase, was mache ich da? Ich konzentriere mich komplett auf meinen Körper, auf das Aufwärmen, ja, darauf, dass ich ihn bereit mache, um in dieses Match zu gehen. Und im Match selber konzentriere ich mich auf das Match, also quasi, was ich gerade sagte. Und trotzdem als, wie soll ich sagen, als übergeordneten Begriff oder aus der Vogelperspektive gesehen oder aus der Metaebene heraus, gehe ich rein mit der Haltung, damit mein Körper auch, sag ich mal, in dieser Haltung jede Zelle das mit aufnimmt, diesen Gedanken, und auch ausstrahlt, nehme ich das mit auf, ich werde das gewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, was verstehe ich unter Gewinn? Verstehe ich unter Gewinn, ich werde auf jeden Fall gewinnen, auch wenn ich nicht die volle Punktzahl erreiche? Also das heißt, ne, was ist mein intrinsischer Vorteil? Und im Sport ist es natürlich die Medaille, der Ruhm, noch ein paar andere Dinge und natürlich auch der Herausforderung, entgegengetreten zu sein, ja, sich selbst zu besiegen, indem ich all die Hindernisse, die in mir selber auftauchen, besiegen kann. Das heißt, Selbstzweifel überwinden. Nicht aufhören, also nicht, also jetzt krampfhaft, aber nicht aufzuhören, seinen Weg zu gehen, daran zu glauben, dass du es schaffen wirst, dahin zu kommen, wo du hin willst. Ja, aber du musst verstehen oder den Punkt erfüllen, wann du einen Schritt zurückzugehen hast. Also wann soll ich mehr Raum der Angelegenheit geben, in der ich drinstecke, um beispielsweise jetzt fokussiert mein Ziel zu erreichen. Und manchmal, es heißt ja nicht umsonst, viele Wege führen nach Rom. Ja? Das heißt, wenn der eine nicht funktioniert, dann halte ich nicht krampfhaft dran fest. Wenn ich das tue, dann kann ich mir selber schaden. Und gut, ja, es gibt Beispiele, wo Menschen krampfhaft dran festgehalten haben in der Wirtschaft, aber es nicht wirklich glücklich damit geworden sind. Es gibt aber auch Beispiele in der Wirtschaft, in dem Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, da ist so eine Geschichte, die ich ganz toll finde. Da geht es um eine Gesellschaft, die haben einen Claim gekauft, also ein Stück Land, und bohren dort nach Gold. Oder das war zu Alaska-Zeiten, Goldrausch. Und die wollen Gold finden. Und die haben das Land komplett abgebohrt und waren dann zum Zweifel und haben gesagt, wir verschwenden unser Geld, hier ist keine Goldader, wie man uns erzählt hat. Völliger Bullshit. Haben das Land verkauft. Der nächste, der kam, hat nur einen Meter tiefer gebohrt, nur einen Meter tiefer. Und boom, ist auf die Goldader gestoßen. So, der dieses Land verkauft hatte, hat aufgegeben. Aber losgelassen? Nein, er hat aufgegeben. Aber losgelassen hat er im Moment, als er von dem Käfer hörte, er hat die Goldader gefunden, weil er hätte sich auch tierisch ärgern können. Hat er aber nicht, weil er seine Bestimmung gefunden hat, nämlich im Versicherungsthema. Und er war in dem Moment, wo das Thema Versicherung zu verkaufen eingebracht war, in einem Thema, womit er dann auch Millionär geworden ist. Also hatte er auch keinen Grund. Er war glücklich mit dem, was er gefunden hatte. Also hatte er auch keinen Grund, jetzt neidisch auf den Käufer zu sein oder sich in den Hintern zu beißen, hätte ich doch mal diesen einen Meter weiter gebohrt. Also er hatte die Einstellung, ich finde das super, dass du deine Goldader gefunden hast. Ich hätte sie wahrscheinlich nie gefunden, so verzweifelt, wie ich danach gebohrt habe. Weil ich nie daran gedachte, einen Meter tiefer zu gehen. Und ich wäre nie drauf gekommen. Warum nicht? Weil er nicht losgelassen hat.
Also
Weil
loslassen,
er, weil er.
aufgeben, zwei unterschiedliche
Bingo.
Dinge, ne? Und
Genau
das
das
ist
ist
vielleicht auch
das
das, was viele
Verstehen.
miteinander vermischen, ne? Die vermischen
Genau.
loslassen mit aufgeben, aber das
Genau.
ist es nicht, sondern loslassen ist halt
Richtig.
einfach die Dinge, die mich stressen in dem, was ich mache, ne? Diese halt, würde ich mal sagen, aus einer höheren Perspektive zu betrachten, vielleicht auch eine andere Einordnung zu geben, ne? Und dadurch natürlich
Ja,
wieder
oder
mehr
auch.
Kraft zu gewinnen, um dann weiterzumachen.
Genau. Oder einfach auch Vertrauen aufzubauen. Vertrauen aufzubauen, zu sagen, ich habe jetzt meinen Samenkorn gepflanzt. Jetzt muss ich einfach der Erde und dem Samenkorn das geben, was beide brauchen, um sich zu entwickeln. Also zu überlegen, welche Ressourcen brauche ich für die Entwicklung, dass diese Entwicklung auf natürliche Art und Weise stattfindet. Und eine davon heißt Vertrauen. Vertrauen und auch dann zu überlegen, was brauche ich noch außer Vertrauen? Geduld, das, ja. Was brauche ich noch außer Vertrauen und Geduld? Die Leidenschaft, dass mich das Thema, mit dem ich verhaftet bin, in Anführungsstrichen, einfach, dass ich dafür brenne. Dass ich dafür brenne. Aber aufpassen, nicht verbrenne. Also ich lerne auch mein inneres Feuer für eine Angelegenheit zu dosieren. Warum ist das wichtig? Um einfach ressourcengerecht, langatmig, mit Geduld und Ausdauer dran zu bleiben. Das ist wichtig, weil da kommen wir wieder an den Punkt. Es gibt viele Menschen, die einfach aufgeben.
Ja, also ich muss sagen, es ist ja, man kommt ja irgendwann, würde ich mal sagen, steht man ja vor einem Problem, ne? Also angenommen, ich komme jetzt in einem bestimmten Thema nicht mehr weiter, ne? Ich stehe quasi wie vor einer Zoom-Tür, ne? Und da geht es natürlich darum, diese Tür zu öffnen, einfach mal zu überlegen, ne? Und da ist, also zumindest in meiner Welt, ist so, dass dieses Zurückgehen, dieses Betrachten aus einer anderen Perspektive manchmal schon, würde ich mal sagen, dass ich dann den Griff an der Tür finde oder den Zahlencode mit einmal vor den Augen habe, wie die Tür sich öffnet. Hast du coachst ja sehr, sehr viele auch in deiner psychologischen Praxis. Hast du da auch so Übungen, die man machen kann? Also gerade wenn ich jetzt zu dir komme, sage, Mensch, Winnie, also ich irgendwie, ich fange was an und dann pose ich hoch und dann geht es richtig los, aber irgendwie komme ich dann nicht weiter. Ne, irgendwie ja, blockiere ich dann. Gibt
Ja,
es da
also,
irgendwelche Techniken oder
ja,
Übungen, die man machen
natürlich.
kann, um da sich zu entspannen oder wieder in die andere Perspektive zu kommen?
Also, was ich zu Anfang sagte, Meditation, ja, Achtsamkeit, das sind so die geläufigsten Begriffe, die uns dahin führen, runterzukommen, Abstand zu gewinnen und Klarheit zu gewinnen, vor allen Dingen. Klarheit, also ne, loslassen, sagte ich
Ja.
ja, ist was wie mit Raum geben. Und Raum geben heißt Klarheit bekommen. Und ich kann jetzt auch mit verschiedenen anderen mentalen Techniken sagen, ich strukturiere kognitiv meine Gedanken um. Ich lass mal, ich nehme mal eine andere Perspektive ein. Das heißt, ich mache eine persönliche Aufstellung mit mir und meinen Themen. Kann ich auch machen, ja, um einfach eine Klarheit zu bekommen. Aber wenn ich zur Ruhe kommen will, in der Art und Weise, dass ich sage, ich mache mal den Kopf komplett leer. Ich mache ihn mal komplett leer, damit was überhaupt Neues entstehen kann, weil er ist zu voll. Ich ratter ja die ganze Zeit. Da, 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 da. Also kriege ich ihn leer. Und leer kriege ich ihn jetzt nicht, indem ich sage, ich mache eine achtsame Selbstreflexion oder denke über Gott und die Welt nach oder mich beschäftigt dieses und jenes. Nein, ich komme runter, ich mache den Kopf frei. Und das machen wir einfach durch Atemübung. Und die einfachste Atemübung, die ich an dieser Stelle gerne mitgeben möchte und die jeder Mensch macht, von Natur aus. Atmung passiert automatisch in unserem Leben. Also wir schlafen nachts, wir atmen. Wir hören ja nicht auf zu atmen. Wir schlafen aber nachts, damit der Körper regenerieren kann, damit der Geist regenerieren kann, damit der Geist im Bewusstsein durch seine Träume Dinge fahren kann unter Umständen.
Ja, ich habe das mal
Und
gehört. Ich
ich
glaube, den Schlaf braucht man wirklich nur wegen dem Geist, ne? Also der Körper an sich, die Muskeln und alles, was ist, bräuchten eigentlich den Schlaf nicht, sondern wirklich nur der
Wir
Geist, um
brauchen.
quasi mal runterzufahren und die Dinge zu sortieren, um dann wieder aufnahmefähig zu sein.
Weil unser Gehirn ist ja das Steuerorgan. Ne? Auch wenn alle Organe für sich funktionieren können, werden sie ja letzten Endes gesteuert auch überwiegend über, was im Kopf passiert. Ja? Also es ist keine Einbahnstraße, unser Nervensystem ist natürlich eine Zweibahnstraße, die über unser Rückgrat verläuft. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, wenn ich runterkomme, wie im Schlaf, also wenn ich eine bestimmte Frequenz durch die Atmung erreiche und durch den Fokus darauf, nur mein ganzes Wesen auf die Atmung zu richten. Und das heißt, der erste Schritt ist, beobachte doch deinen Atemrhythmus. Mach nichts anderes. Setz dich hin, wo du Ruhe hast. Ja, von mir aus machst du auch schöne Musik an oder auch nicht. Manche Menschen brauchen Musik oder kommen damit schneller daran. Und manche Menschen brauchen die Natur um sich herum. Manche Menschen brauchen nur einen stillen Raum. Setz dich hin und richte deinen Fokus nur auf deine Atmung. Das wäre zum Beispiel. Und das eine Minute zu machen, dann 2 Minuten zu machen und einfach nur wahrzunehmen, wie atme ich? Wie atme ich? Jeder hat einen eigenen Rhythmus im Übrigen, ja?
Ist es da auch gut, wenn ich jetzt mir das selber sage, so wie ich atme ein, ich atme aus. Also jetzt nicht, muss ich vielleicht nicht laut sagen, aber zumindest im Kopf
Ja, du kannst zum
mir
Beispiel,
vorsagen.
wenn das hilft zum Beispiel, wenn du jetzt atmest und du zählst dabei, also das ist wichtig aus dem in den Bauch rein zu atmen und dann die Luft hochzuziehen in die Brust und dann, wenn du ausatmest, die Brust zuerst wieder die Luft raus und dann zum Schluss aus dem Bauch die letzte Luft rausdrückst, sozusagen. Und das kannst du natürlich zählen, indem du, sag ich mal, am Anfang bis 4 zählst, einatmen, 1, 2, 3, 4, ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, 1, 2, 3, 4. Halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, du gibst dir selber einen Rhythmus vor, wie du ein- und ausatmest, damit du dir bewusst drüber wirst. Aber ich meine es noch einfacher. Ich meine es noch einfacher. Setz dich hin und schließ die Augen und nimm deine Atmung einfach nur wahr. Verstehst du? Ohne zu zählen. Und dann passiert Folgendes. Du wirst am Anfang Schwierigkeiten haben, weil tausende Gedanken durch deinen Kopf rasen. Weil du das vielleicht noch nicht kennst oder es schwierig ist an einem Tag, wo, sag ich mal, viel um dich herum passiert oder passieren wird, da Ruhe zu finden. Ja? Also was machst du da? Also setz dich hin und lass einfach die Gedanken zu. Also stemm dich nicht dagegen, sondern lass die Gedanken laufen, den Fluss, und nimm die Geschwindigkeit dieses Flusses an und richte immer wieder deinen Fokus auf deine Atmung. Deine Gedanken werden Schritt für Schritt, sag ich mal, wird dieser Fluss einfach verschwinden. Es gibt natürlich verschiedene Gedanken oder verschiedene Techniken, auch mit gedankenfließenden, sag ich mal, zu arbeiten. Aber die gehören dann in eine andere Kategorie. Die sind dann eher therapeutischer Natur oder auch, wenn du zirkuläres Denken hast, dass du, sag ich mal, rasende oder ganz viele Gedanken im Kopf hast, dann einfach sagst, stopp, dir einen Gedanken rausgreifst, ihn betrachtest, einfach nur betrachtest, ohne ihn bewerten und dann, und jetzt kommt ein Thema Loslassen zurück, ihn einfach wieder in den Fluss reingibst und loslässt. Ja, also auch
Okay.
das ist eine Technik, aber die hat auch noch ganz andere Wirkungen, sondern es geht hier darum, nicht einen Gedanken zu betrachten, sondern es geht darum, die Atmung wahrzunehmen und die Gedanken sein lassen und sie einfach laufen zu lassen, ohne sich darüber, sage ich mal, jetzt zu ärgern, warum kommt mein Kopf nicht zur Ruhe? Also richte einfach nur deine Konzentration, deine Wahrnehmung auf aus der Art und Weise nur auf deine Atmung, auf nichts anderes. Und wenn du rausguckst aus dem Fenster stundenlang dabei, ist völlig egal. Das wäre der erste Schritt, zu spüren, was Loslassen bedeutet.
Aber ich gehe nochmal zurück auf die ganzen Gedanken, die ich habe im Kopf, ne? Wenn ich sie rausnehme und betrachte, aber ich tue sie wieder zurück, dann sind sie ja wieder in diesem rotierenden Verfahren.
Das hört
Wo?
auf. Das hört auf. Und ich sage
Okay.
dir auch, die
Warum?
Atmung, ja, die Atmung ist ein Vorgang des Loslassens. Also wenn ich einatme, mache ich es bewusst. Aber wenn ich ausatme, ist es ein Loslassen. Das heißt, die Luft wieder raus. Ich drücke noch ein Stück Luft, was ich dann habe, im Bauch raus. Aber wenn ich einen natürlichen Vorgang beobachte, dann werde ich feststellen, dass die Atmung das Konzept des Loslassens enthält. Es ist das Los und das Lassen. Es
Okay,
ist.
also wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auch im Lernen wäre oder auch in einer persönlichen Situation bin, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, ne? Ich lasse mich vielleicht leicht ablenken oder suche Ausreden dafür, dass ich jetzt nicht weitermache, beziehungsweise ja, habe eine Blockade, dass ich dann halt für mich selber sage, okay, jetzt hier stopp, jetzt lasse ich los und beginne damit zum Beispiel, das mit einer Atemübung zu machen. Und dann, wenn ich quasi für mich emotional runtergefahren bin, dann halt wieder das Thema nochmal beschaue und dann eventuell vielleicht es weitermache oder halt verschiebe auf den nächsten Tag, um vielleicht auch noch eine gewisse Pause zu schaffen, dass ich das setzen kann. Also ich persönlich würde immer sagen, verschieb's. Also ich mache das selber auch so. Also wenn ich vor Themen sitze, wo ich sage, da komme ich jetzt nicht weiter, da habe ich auch keine Lust drauf, ne? Also es ist ja auch so ein Punkt, den ich zumindest für mich erkannt habe, dass Dinge, wenn ich da also es gibt Dinge, die mache ich manche Tage gerne und manche Tage ungerne.
Ja,
Wenn ich so
klar.
einen Tag habe, an dem ich das ungerne mache, dann schiebe ich das auch. Also dann mittlerweile, also früher habe ich dann, bin ich immer dran geblieben, bin dann noch 2 Stunden im Büro geblieben, habe mich da durchgequält, obwohl ich vielleicht in 20 Minuten fertig gewesen wäre. Mittlerweile habe ich für mich erkannt,
Ja.
dass dafür ist mir die Lebenszeit zu schade. Also höre ich dann damit auf und mache das einfach am nächsten Tag. Beschäftige ich mich nochmal mit dem Thema und dann geht es in 99% der Fälle viel, viel schneller und viel, viel leichter.
Warum? Du hast losgelassen, hast gesagt, okay, es bringt jetzt nichts, auf Teufel komm raus zu zeigen, dass ich über eine gewisse Grenze gehe, weil es gibt kein Ergebnis. Es gibt kein Ergebnis. Gibt es nicht. Also schaffst du einen Raum für Abstand zu gewinnen und am nächsten Tag wieder hast an dem Abend den Raum geschaffen, deine anderen Sachen, Familie und so weiter, fokussiert, konzentriert. Die Wahrnehmung darauf gerichtet und am nächsten Tag sitzt du dran und du hast eine neue Perspektive. Du hast nämlich einen neuen Raum geschaffen und kannst dich in diesem neuen freien Raum dann auch anders bewegen, um eine neue Perspektive zu kriegen. Und dann kommt es plötzlich und dann geht's los. Ja, und das heißt also loslassen. Ich habe ein anderes Bild gerade im Kopf, was ich neulich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, war das Instagram oder YouTube, aber ich glaube, dieses Bild kennen viele. Es ist Marathonläuferin und die eine kann nicht mehr und die andere kommt von hinten und überholt die und kurz vor dem Ziel bricht die, die vorne wirklich ist, zusammen. Und sie wäre eigentlich die Siegerin gewesen und die andere hat gesagt, nee, so will mir dieser Sieg nicht, dass ich diesen Sieg darauf feiern kann, dass sie zusammenbricht. Sie hebt die an auf. Ja, das ist so stark, dieses Bild. Das rührt mich innerlich. Die hebt die andere auf, schleppt die andere durchs Ziel, die als erstes Ziel gehen kann. Und dann bricht die komplett zusammen.
Okay.
Und sie war mit glücklich und zufrieden, als zweites durchs Ziel zu gehen. Weil sie hat jetzt bewiesen, dass sie es kann. Also, für wen muss ich erster sein? Für die Masse oder für mich? Das ist ein
Das ist immer
Konzept.
schwer zu beantworten. Also
Lasse
ich
ich
würde mal
jetzt los
sagen,
davon.
ja, aber das ist wirklich schwer zu beantworten, ne? Also das ist so situativ unabhängig. Also ich muss, finde ich, schon
Ja
irgendwo
und
den
nein.
Ehrgeiz haben, auch in bestimmten Situationen mal Erster zu werden. Ne?
Ja, natürlich. Es spricht ja auch nichts
Sonst,
dagegen. Ist
ne,
ja auch,
also.
sonst gibt es ja den Sport nicht, ne? Sonst geht es ja Sport nicht. Aber wie du sagst, es ist situativ, von der Situation Nicht. Aber wie wichtig ist mir etwas und wie weit gehe ich? Jetzt kommt Moral und Ethik wieder dazu, was das Thema des Loslassens betrifft. Aber gehen wir zurück sag ich mal, Grundkomponente des Loslassens. Und wie ist dein innerer Frieden dabei, wenn ich
Ja, schenk
loslasse?
auch, was
Kann ich in
macht's
dem
für
Moment?
dich, ne? Also es stimmt schon. Also wenn wir zum Beispiel, ich gehe immer dienstags Fußball spielen, ne? Macht mir ungeheuer viel Spaß. Also, und trotzdem muss ich sagen, es geht jetzt mir nicht darum, dass ich am Ende gewinne, ne? Also, sondern es geht mir eigentlich darum, eine schöne
Ums
Zeit zu
Spiel.
haben, ne?
Ja,
Also
es geht
da ist
ums
natürlich
Spiel.
schon so, da geht es mir jetzt nicht, ob ich dann nun gewinne oder verliere. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir egal war, das stimmt auch nicht. Ich gewinne natürlich gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, würde ich mal sagen, den letzten halben Meter noch mache, mit der Gefahr, mich irgendwie zu verletzen oder den anderen zu verletzen, nur um da irgendwie noch den Ball zu bekommen. Also das habe ich schon gelernt für mich, dass das, würde ich mal sagen, dann retrospektiv betrachtet immer besser ist, diesen halben Meter nicht zu gehen. Ne? Und das ist ja auch das Vorrecht der Jugend, diesen halben Meter immer noch zu gehen, muss ich immer sagen, weil die kennt das noch nicht. Die nimmt da mehr in Kauf. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, wo ich schon gewinnen will. Also wo ich schon sage, okay, jetzt das will ich schon erreichen. Also da will ich gewinnen. Also das darum muss ich immer sagen, es ist situativ unterschiedlich. Ne? Und
Ja,
wahrscheinlich würde
aber
ich mal
wenn ich
sagen,
jetzt
mit der, die
sage,
da läuft in dem Marathon, wenn sie wahrscheinlich bei den Olympischen Spielen gelaufen wäre für ihr Land und mit 250 Millionen Zuschauern am Fernseher, weiß ich jetzt nicht, ob sie die auch aufgehoben hätte. Oder ob es
naja, es
erstmal
waren ja
durchs Ziel geraten.
250 Millionen Zuschauer am Fernseher. Das waren ja,
Ja.
sonst wäre das ja nicht ein YouTube-Roster. Also, verstehst du, das ist ja jetzt
Ja.
die Frage. Also, welchen Wert stelle ich dem zu? Ja, was ist der Gewinn? Der Gewinn beim Fußballspielen für dich ist einfach der Spaß und die Freude. Ja, aber nicht über eine bestimmte Grenze hinauszugehen, weil es dann schädlich wird. Das ist wie bei dem Muskeltraining. Ne? Also, wenn du Muskel trainierst und du kriegst Muskelkater, ist es ja dafür ein Zeichen. Also, kommt drauf an, wie viel. Ne? Du kriegst Muskelkater, ist es ja dann ein Zeichen, ja, hast etwas getan. Und jetzt musst du den Muskel aber ruhen lassen, damit der arbeiten kann und musst ihm Raum geben, diese Arbeit sag ich mal, zu verwerten und wachsen zu können damit. Jetzt stell dir vor, bei mir, bei der Kinderlähmung genau umgedreht. Ich darf keinen Muskelkater kriegen, weil ich damit meine Muskeln zerstören würde, also die Zellen würde ich
Okay.
zerstören. Darf jemand nur so viel trainieren, ja, kurz vor Muskelkater muss ich aufhören. Und das ist eine Grenze, die kann ich nur über die Jahre hinweg also erlernen, indem ich es immer wieder spüre, da ist meine Grenze. Und das Verrückte ist, die ändert sich ja auch mit jedem Jahr.
Nur die
Ne?
weiter.
Also, ja, mal weiter, mal weniger
Okay.
weiter. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da drauf achten können. Wo übertrete ich eine Grenze, wo es mir dann schadet oder wo ich auch anderen damit schade? Also ab wann ist es gesünder für Körper, Geist und Seele und auch für meine Mitmenschen loszulassen? Egal auf
Also
welcher
auch im
Ebene
Lernen,
wir
ne?
sind.
Wahrscheinlich. Wenn
Auch im
ich da
Lernen.
bleibe, mache ich
Auch im
mir ja im
Lernen.
Prinzip schlechte Gedanken oder ja,
Lernen.
sehe ich auch so. Ja.
Lernen ist ja nicht nur ein intellektueller Vorgang. Lernen heißt ja auch, dass ich Informationen in das Netzwerk meiner Zellen unter meinem Schädel, genannt Gehirn, trainiere. Das heißt, bestimmte Areale in eine bestimmte Aktivität bringe, die dafür verantwortlich sind, etwas ganz Bestimmtes auszuführen. Und wenn, ja, bitte.
Ich muss nicht hier die Zuhörer sehen, dass ich habe mich gemeldet, weil jetzt fällt mir was ein. Du bist ja ein sehr, sehr schlauer Mensch. Und deshalb an dich eine Frage. Ich nehme ja viele Dinge auf, ne? Und es gibt ja Menschen, die haben sowas wie ein fotografisches Gedächtnis. Ne? Also,
Ja.
und wenn ich jetzt jemanden neben mir habe, der ein fotografisches Gedächtnis hat, ich habe das nicht. Ich lese mir jetzt einen Text durch, der sieht sich einen Text an. Wir speichern beide das gleiche Bild im Hirn ab. So, er hat ist leichter, dieses Bild wiederzuholen. Ich habe es schwerer. Ist es da nicht eher eigentlich sinnvoll, auch zu trainieren, wie ich bestimmte Dinge im Kopf besser abrufen kann? Also kann man das überhaupt trainieren? Oder sagt man, okay, das ist jetzt eine Gabe, die der hat und da kommst du jetzt nicht ran, das ist halt Pech. Oder ist es, weil dann wäre ja eigentlich der Punkt, das zu üben, zu trainieren, wie ich mein Gehirn dahin bringe, mir diese Informationen wieder zugänglich zu machen.
Ja, also erstens müssen wir mal verstehen, ein fotografisches Gedächtnis, ja, kann jeder lernen, aber nicht jeder wird es gleich gut können. Und manche Menschen bringen es einfach von Hause aus mit. Ja, man nennt es auch eidetisches Gedächtnis. Und das heißt, sie gucken auf etwas und sie haben es eingebrannt in ihrer Zelle für immer und ewig. Das nennen
Aber
wir.
warum ist das so? Also, und kann ich das nicht? Er sieht doch dasselbe Bild wie ich. Also, er wird ja auch
Ja.
theoretisch rein physikalisch oder biochemisch eher biochemisch dieses Bild abspeichern. Genau wie
Ja.
ich. Also, er macht ja im Prinzip genau das Gleiche wie ich, aber er kommt dann an diesen Bildspeicher einfach besser ran wie ich.
Ja, also du musst verstehen, das Thema fotografisches Gedächtnis, der Gehirnforschung noch nicht hundertprozentig geklärt, wie es wirklich funktioniert. Ja, das ist das eine.
Okay.
Das andere ist, es ist einmal bei Menschen, die das von Geburt aus können, sage ich mal, genetische Veranlagung. Ja, das heißt, die können nichts dafür, das ist einfach so.
Okay.
Ja, also ich habe zum Beispiel ein Zahlengedächtnis. Ich kann mir Zahlen merken und ich habe manchmal Zahlen im Kopf, die ich am liebsten löschen würde, aber ich kriege die nicht aus meinem Kopf, weil die stark auch mit einer Situation verankert sind. Ja, und das ist natürlich auch eine Art und Weise, sein Gedächtnis zu verbessern oder zu stärken, indem du es mit einer Geschichte verbindest oder einer Situation verbindest. Wir haben ja Konditionierungen in uns, die im Gedächtnis haften bleiben, sage ich mal, im Referenzbereich, im Gehirn. Und da ist es ja wichtig, zu verstehen, dass gewisse Dinge, also wie wenn ich sage, fotografisches Gedächtnis genetisch veranlagt oder in der frühen Entwicklung. Das heißt, eine Fähigkeit der besonderen visuellen Verarbeitung hat sich in der frühen Entwicklung des Kindes sozusagen herausgestellt. Oder wenn Kinder ihren Eltern, wenn sie klein sind, trainiert werden. Ne? Also wir kennen alle das Memory-Spiel.
Ja.
Ja, und was mache ich? Ich mache fast jeden Abend spiele ich Memory auf meinem Handy. Ich weiß nicht, was mich treibt, aber vielleicht ist es auch das Älterwerden und jetzt schon, sage ich mal, und ich weiß nicht, die Prognose habe, Demenz oder Alzheimer zu bekommen später mal. Also, das will ich gar nicht wissen und ich will es auch nicht untersuchen. Oder vielleicht doch. Aber letzten Endes weiß ich zum Beispiel, ein gutes Gedächtnis ist einfach total was Schönes und auch was Wichtiges für die Erinnerungen, die du hast. Oder auch sich manchmal wichtige Dinge zu merken. Lerntechniken wie Mindmaps haben mir während des Studiums unwahrscheinlich geholfen, Themen zu verstehen und auch merken zu können. Und manche Dinge musst du einfach nur erstmal auswendig lernen, wie das 1x1, um die Mathematik, die dahinter folgt, einfach besser verstehen zu können. Aber dieses
Okay.
fotografische Gedächtnis, ja, ist einmal die genetische Anlagung, die frühkindliche Entwicklung. Also es das heißt, wie wurde mir etwas antrainiert, Dinge zu lernen?
Das sind aber
Ja,
jetzt wieder zwei unterschiedliche Dinge. Also entweder sage ich, es
ja,
ist
natürlich.
genetisch bedingt oder es
Richtig.
ist vorkind also
Genau.
frühkindlich antrainiert.
Genau. Und dann ist die Frage, wie ist die Gehirnstruktur und die Funktion des visuellen, ich wollte visuell sagen, aber habe virtuell gedacht gleichzeitig, was ja auch nicht falsch ist. Also des visuellen Kortex, ja, die Sehne, wie verarbeitet die das und wie gut speichert die Informationen ab und wie ist die strukturiert, dass Sehrinde, das, wo unsere Sehinformationen verarbeitet werden, ja, dieser visuelle Kortex. Wie ist der strukturiert, dass der das Bild eins zu eins sich merkt. Das heißt, es gibt keine Verzerrung dessen, was ich sehe. Und wenn ich eine Perspektive von links oder rechts einnehme und der sagt, nee, das Gras ist grün, das ist dunkelgrün, und der andere sagt, nee, es ist hellgrün, das ist mir super, weil aus meiner Perspektive habe ich es so abgespeichert, wie ich es sehe. Und es gibt keine Abweichung davon. Und deswegen kann ich es auch eins zu eins wiedergeben. Und das ist auch ein Phänomen, dass sowas überhaupt möglich ist. Und deswegen sage ich ja, Wissenschaft ist da noch nicht so 100% hintergestiegen, wie es wirklich funktioniert. Also ich bin da jetzt zwar auch nicht ganz up to date, ne? Aber so, das ist so mein Stand über das fotografische Gedächtnis. Aber ich kann noch mal gucken, wie, sag ich mal, da das, der Stand der Wissenschaft ist, ist auch nicht wirklich viel, viel weiter, als das immer noch zu verstehen, wie es funktioniert im Gehirn. Warum kann der eine, der andere kann das nicht? Und dann ist natürlich, ich kann es trainieren. Also Geheimdienste trainieren sowas.
Meinst du, ich muss
Ja?
mal beim BND nachfragen, ob die mir das erklären können, wie ich vielleicht das Wissen besser abrufen kann? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne?
Ja.
Ja, okay, also wie gesagt, ich denke, deshalb, ich hatte mir jetzt nur so gedacht, wenn beide das gleich aufnehmen, geht es ja eher um die Frage des Abrufens. Oder halt die Form der Speicherung. Du hast gerade auch gesagt, man kann ja so ein Bild auch ankern, ne? Also quasi mit etwas verbinden, ne? Mit einer Geschichte oder so. Und da war jetzt mein Gedanke, könnte ich das eigentlich jetzt auch, würde ich mal sagen, ja,
Ja.
proaktiv machen. Also jetzt zum Beispiel sage
Ja.
ich, okay, ich habe jetzt hier eine wichtige Seite in einem Buch, wo ein paar Formen stehen, schaue mir das an, visualisiere mir das Bild und mache im Hintergrund oder mache, was weiß ich, ich schmeiße eine Tasse Kaffee um oder irgendwas, wo ich dann sage, okay, jetzt ist dieses Bild gekoppelt an einem Effekt, ne, oder an eine Geschichte, die Geschichte der umgefallenen Kaffeetasse. Und könnte ich das dann in meinem Hirn besser hervorholen, wenn ich an diese Kaffeetasse denke? Könnte ich mir dann auch dieses Bild wiederholen von dieser Seite mit den Formeln? Also könnte ich so eine Verankerung, eine Information
Natürlich,
machen, um
du
die besser
kannst,
hervorzuholen?
ja, es gibt Techniken des Geschichtenerzählens, die im Amerikanischen sehr beliebt sind, auch sehr stark, also von dort kommen, die dir helfen, wenn du ein Thema hast, was du dir behalten willst, im Gedächtnis behalten willst, wie du dir das gut merken kannst, indem du es mit einer Geschichte verknüpfst. Also, man hat festgestellt, dass Menschen, die zum Beispiel mit Autismus zu tun haben, also die davon betroffen sind, Betroffene, ja, dass die manchmal diese Fähigkeit haben, zum Beispiel Zahlen, also Inselautismus, sag, ja, man ist ja nicht dann
Klar.
ganz betroffen mit dem Thema, die dann aber die Fähigkeit entwickelt haben, sich Zahlen zu merken oder schneller zu rechnen, Taschenrechner. Und wie machen die das? Die sehen visuell unter Umständen, das ist jetzt nur ein Beispiel, visuell, sag ich mal, sehen die auf einmal Farben, die sich auf dem Hintergrund unterscheiden. Also schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz oder rot auf blau, keine Ahnung. Die sehen einfach Farben. Ich kenne das. Ich kenne eine Geschichte aus der Praxis meines früheren Mentors im NLP-Bereich, und der erzählte die Geschichte, dass er einen Jungen in seiner Praxis hatte, ist auch Kindertherapeut gewesen, dass er einen Jungen hatte in seiner Praxis, und er hatte in der Praxis immer so einen Korb mit Monopoly-Geld. Nun kommt dieser Junge rein in den Praxisraum, und die reden miteinander, und auf einmal haut das Kind raus, wie viel Geld im Monopoly-Korb drin liegt. Eine wahnsinnige Summe haut der raus, ja. Und er guckt ihn an, fragt ihn, ja, woher weißt du denn das? Dass du das so auf dem Komma genau mir sagen kannst. Und in der Arbeit selber hat er dann herausgefunden, dass dieses Kind grüne Buchstaben auf, ich glaube, einem anderen farbigen Hintergrund, ich habe die Farbe nicht mehr im Kopf, gesehen hat, wenn es Zahlen sieht. Und plötzlich erscheint das Ergebnis automatisch. Das ist auch ein Phänomen.
Dann läuft aber bestimmt das Rechnen im Unterbewusstsein, weil ansonsten geht es ja gar nicht.
Aber
Weil die
es
Dynamik
ist
im
so
Bewusstsein kannst du gar nicht
blitzartig.
haben, ne?
Es ist blitzartig. Deswegen sage ich ja, manche können schneller rechnen wie ein Taschenrechner, indem sie drauf gucken und das Ergebnis im Kopf haben.
Naja, aber
Also das
da geht es ja
geht gar
nur,
nicht
dass es im
miteinander.
Unterbewusstsein läuft, weil sonst
Ja.
im Bewusstsein schon allein die Zeitspanne, das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, ist wahrscheinlich schon länger, als der Taschenrechner
Genau.
braucht.
Und die haben keine Zeit, drüber nachzudenken oder loszulassen, weil die tun es einfach.
Die denken nicht drüber nach. Und in dem Moment, wo ich nicht drüber nachdenke, lasse ich natürlich auch los, ne? Das ist klar.
So ist es. Das ist auch
Ja,
eine
und dadurch
wichtige
komme ich schneller zum Ergebnis.
Position. Ja, und da bringst du das jetzt genau auf den Punkt. Wenn ich loslasse, komme ich unter Umständen schneller zu einem Ergebnis, weil ich nicht krampfhaft dieses Ergebnis haben will, sondern Raum gebe, dass das Ergebnis auch zu mir kommen darf. So
Ja.
gesprochen. Ja. Und das ist die Essenz beim
Genau.
Loslassen.
Super. Super Ende unseres heutigen Podcasts. Klasse. Ja,
Ja, ich freue mich.
war wie immer wunderschön. Ich danke dir, Winnie, für dieses
Ja,
tolle
du, wir
Gespräch.
könnten stundenlang über die Themen reden.
Ja, wir müssen noch mal zu
Aber man
dem
kann nicht
Thema
alles
hier
erfassen mit der
mit dem
Zeit.
Denken, müssen wir noch mal zurückkommen. Ich mag ja Denken sowieso
Machen.
sehr. Ich finde, Denken ist eine sehr unterschätzte Disziplin. Viele verstehen auch gar nicht, was mit Denken gemeint ist. Da müssen wir auch mal drüber reden, glaube ich.
Machen wir. Unbedingt.
Ich danke dir, Vinny. Euch draußen, schöne Zeit. Bis
Ja,
bald.
Dito, euch eine schöne Zeit und ja, macht's gut beim nächsten Mal.